Arbeit trifft Gesundheit, der arbeitsmedizinische Podcast mit Susanne und Lukas. Aus unserer Miniserie zur Woche der seelischen Gesundheit, heute mit dem Thema organisationale Maßnahmen. Hallo und herzlich willkommen zu Arbeit trifft Gesundheit, dem arbeitsmedizinischen Podcast für Unternehmen, für Beschäftigte, für Ärztinnen und Ärzte und für alle, die sich für Gesundheit im Arbeitskontext interessieren. Hallo Susanne.
Hallo Lukas.
Heute soll es um die Gestaltungsmöglichkeiten für Unternehmen gehen, wie sie also die Arbeitsumgebung so gestalten können, dass sie möglichst gute Voraussetzungen darstellen für die Beschäftigten und natürlich für die Arbeit, für die Erledigung der Arbeitsaufgabe, für die Erreichung der Ziele. Mhm. In der letzten Folge hast du darüber gesprochen, was eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ist und weshalb sie so wichtig ist. Aber du hast dabei auch beispielhaft angerissen, welche Einflussfaktoren auf psychische Gesundheit beachtet werden sollten. Heute soll es konkret um die Gestaltungsmöglichkeiten gehen. Mhm. Bevor wir uns jetzt die Gestaltungsmöglichkeiten nochmal ein bisschen genauer anschauen, kannst du nochmal die letzte Folge ein bisschen zusammenfassen?
Das kann ich gern versuchen. Wir reden über psychische Belastungen bei der Arbeit und wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen, woraus sich psychische Belastungen bei der Arbeit ergeben können. Hier müssen wir verschiedene Einflussgrößen, verschiedene Einflussebenen oder unterschiedliche Themenbereiche betrachten, nämlich Arbeitsinhalte, Arbeitsaufgaben selber, die Arbeitsorganisation, Arbeitszeit, die Gestaltung der Arbeitsmittel und der Arbeitsumgebung und nicht zuletzt die sozialen Beziehungen im Arbeitsumfeld.
Mhm. Die sollten wir uns definitiv noch anschauen. Aber wenn du jetzt von Arbeitsumgebung sprichst, meinst du solche Merkmale wie Lichtverhältnisse, Umgebungslärm oder sowas, oder? Zählen auch Klimafaktoren dazu?
Ja, richtig. Auch Klimafaktoren zählen dazu. Also das sind in aller Regel Einflussfaktoren, die mehr oder weniger offensichtlich sind und die man vielleicht sogar messen kann. Lärm zum Beispiel, Licht, ja. Für viele dieser Faktoren gibt es Grenzwerte, die mit bestimmten Maßnahmen der Gestaltung eingehalten werden müssen. Schon deshalb müssen sie in der Gefährdungsbeurteilung erfasst werden, beurteilt werden und es müssen gegebenenfalls entsprechende Schutzmaßnahmen festgelegt werden. Es ist aber bis heute immer noch nicht selbstverständlich, dass man auch die psychischen Belastungen, die mit solchen Einflussgrößen wie eben genannt, erfasst werden. Lass mich mal ein Beispiel bringen. Zum Beispiel Schichtarbeit in Pflegeberufen. Wenn wir jetzt diesen Klimafaktor betrachten, ja, nicht alle Patientenräume sind klimatisiert, logisch, das wissen wir, ja. Und hohe Außentemperaturen im Sommer wirken sich natürlich auch auf die Innenräume aus und haben insbesondere in nicht klimatisierten Innenräumen oder führen in nicht klimatisierten Innenräumen zu hohen Temperaturen. Das fordert nicht nur das individuelle körperliche Leistungsvermögen, sondern fordert eben auch mehr Konzentrationsfähigkeit, ne? Also weil auch hohe Innenraumtemperaturen eine hohe Anforderung an das Individuum stellen. Das kann dann sich darin auch äußern, dass wenn Arbeit in hoher Temperatur empfunden wird, zu Reizbarkeit und Erschöpfung führen. Organisatorisch könnte dem jetzt entgegengewirkt werden, indem ich versuche, als Arbeitsgestalter, als personalverantwortliche Führungskraft, Entlastungsmaßnahmen zu schaffen. Das könnten zum Beispiel Kurzpausen in klimatisierten Räumen sein. Ja, dass ich sage, also es gibt einen Raum und also es gibt zwei Räume und dort können eben auch Pausenzeiten verbracht werden, um einfach mal wieder ein bisschen runterzukühlen. Weitere Möglichkeiten, die liegen auf der Hand. Beispielsweise das Anbieten oder Bereitstellen von gekühlten Getränken oder eben auch, wenn es möglich ist, das Bereitstellen oder Ermöglichen von kühlen oder kühlenden Duschen, ja. Organisatorisch kann aber eben auch geprüft werden, ob es Entlastung dadurch geben kann, dass ich Teilaufgaben auf andere Dienstzeiten verschieben kann, ja, um eben also Beschäftigte von bestimmten Aufgaben, die jetzt nicht so dringend oder nicht so wichtig sind, dass man sagt, die machen wir einfach wann anders mal, wenn die Hitzewelle vorbei ist, ne? Oder in einer anderen Schicht. Und nicht zuletzt muss aber auch beachtet werden, auch in diesem Zusammenhang, dass Beschäftigte, die nachts arbeiten, tagsüber schlafen müssen. Hier ist sozusagen die Grenze der Beeinflussbarkeit durch Führungskräfte erreicht. Hier kommt dann der Bereich, wo Beschäftigte selber auch dafür sorgen müssen, ihre Umgebung zu Hause in privaten Räumen so zu gestalten, dass sie einen erholsamen Schlaf finden. Ja, aber als Führungskraft muss ich natürlich beachten, dass auch die Erholungsmöglichkeiten oder die Erholungsfähigkeit für Beschäftigte tagsüber nicht die ist wie in allen anderen Jahreszeiten.
Ja, sehr spannend. Okay, also das ist sozusagen natürlich auch der private Bereich, aber wir gehen nochmal direkt sozusagen in den betrieblichen Bereich. Für die personalverantwortlichen Führungskräfte ist vielleicht ganz interessant, wo sie die entsprechenden Informationen herbekommen, wie sie die Arbeitsumgebung auch so gesundheitsförderlich gestalten können.
Ja, also Informationen stehen zahlreich zur Verfügung, ne? Also insbesondere all die Faktoren, die ich aufgezählt habe, für die es auch Grenzwerte gibt, ne? Informationen werden in der Regel durch die gesetzlichen Unfallversicherer bereitgestellt. Ja, das sind die Berufsgenossenschaften oder eben auch die Unfallkassen. Oder man schaut gleich auf der Seite der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung nach, DGUV. Hier gibt's eine umfassende Publikationsdatenbank und mit zahlreichen Regeln.
Ja. Da lass mich gleich ganz einhaken. Genau diese Informationen findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Also einfach direkt nachschauen, da ist auch der Link zur DGUV.
Ja, sehr schön. Wunderbar. Also nicht nur Regeln, sondern auch Informationsschriften, die darüber hinaus eben auch noch auf Gestaltungsmöglichkeiten hinweisen. Und selbstverständlich können sich personalverantwortliche Führungskräfte, Unternehmensleitungen auch Unterstützung holen, wenn es um das Ableiten konkreter Maßnahmen geht und auch bei der Umsetzung durch die Fachleute im Betrieb, das sind die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte.
Okay, jetzt stelle ich mir das so vor, an der Temperatur, vielleicht am Lärm kann man hier und dort schrauben, weil man diese Werte eben genau messen kann. Aber was ist denn mit denjenigen Einflussfaktoren, die jetzt nicht wirklich messbar sind?
Ja, vielleicht, Lukas, bringe ich einfach mal ein Beispiel. Stell dir vor, Beschäftigte müssen verschiedene oder auch komplexe Aufgaben womöglich sogar zeitgleich erledigen. Dafür brauchen sie hohe Konzentration und um diese Aufgaben eben auch in der Qualität und in dem Umfang erledigen zu können, idealerweise eine störungsfreie Arbeitszeit. Wenn aber nun gleichzeitig Telefonanrufe entgegengenommen werden müssen oder ständig jemand mit verschiedenen Anliegen an der Tür klopft, ne, ist konzentriertes und störungsfreies Arbeiten kaum möglich. Vielleicht erinnerst du dich, ne, dass eben in der von mir zitierten Studie oder Erhebung der erwerbstätigen Befragung des Bundesinstituts für Berufsforschung und der Bauer über 30% der Beschäftigten angegeben haben, dass sie Arbeitsunterbrechungen durch Störungen und Arbeiten unter starkem Termin- und Leistungsdruck als belastend angegeben haben. Ja. Und die Angaben, die nehmen übrigens mit dem Qualifizierungsgrad der Beschäftigten zu. Das heißt also hochqualifizierte Fachkräfte, die komplexe Aufgaben erledigen müssen, die müssen sich konzentrieren und empfinden eben jede Art der Störung als belastend. Ja, und solche Belastungen, die können das Erleben von Stress verstärken, ne, was auf Dauer zu den bekannten Beschwerden und Erkrankungen führen kann.
Na, da ist jetzt natürlich die Frage, was kann man denn dagegen tun?
Wenn wir diese beiden Einflussgrößen nochmal genauer betrachten, also Arbeitsunterbrechung und starken Termindruck, dann muss sehr wahrscheinlich mit komplexeren arbeitsorganisatorischen Maßnahmen reagiert werden. Zum Beispiel über das Einrichten störungsfreier Zeiten. Zum Beispiel, indem bestimmte Telefonie- oder Sprechzeiten eingerichtet werden. Ne? Mhm. Dann habe ich außerhalb dieser Zeit die Möglichkeit, störungsfrei meine Arbeiten zu machen. Wenn das aber nicht umsetzbar ist, organisatorisch, dann können auch mehrere Beschäftigte im Bereich jeweils bestimmte Zeiten übernehmen. Heißt, einer hat das Telefon, die anderen können störungsfrei arbeiten. Dem Termin- oder Leistungsdruck ist womöglich schon schwerer zu begegnen. Oft ist es ja auch so, in das Erledigen von Arbeitsaufgaben verschiedene Bereiche einbezogen sind in einem Betrieb. Und dann kommt beim Team B die Vorbereitung aus dem Team A so knapp an, dass eine Deadline dann kaum noch zu halten ist, was den Stress in Team B erhöht. Also hier müssen dann wahrscheinlich auch die Teamleitungen miteinander ins Gespräch kommen, um Prozesse so festzulegen, dass ein Abarbeiten der aller Teilaufgaben eben für alle einigermaßen stressfrei zu erledigen ist.
Okay, gut, das klingt ja schon mal logisch. Also viel Arbeitslast ist durchaus belastend und kann zu einer Überforderung und Stresserleben führen. Gibt es denn noch andere Einflussfaktoren, die man beachten sollte?
Auf jeden Fall. Damit ich meine Aufgaben gut erledigen kann, ja, muss ich natürlich auch alle dafür notwendigen Informationen haben. Also ich brauche einen klaren Auftrag. Ich brauche alle Informationen, die mir zur Erledigung meiner Aufgaben
wichtig
sind. Und ich muss natürlich auch qualifiziert sein, um diese Aufgaben zu erledigen. Ja, ich muss auch das Wie beherrschen. Ja, wenn das nicht der Fall ist und der Druck außerdem hoch ist, dann mache ich im günstigsten Fall einfach nur Fehler, die ich nachher wieder korrigieren muss. Aber auch das wird auf die Dauer mich nicht zufriedenstellen. Und Unzufriedenheit führt zunächst erstmal auch zu Stress. Stress erleben, ja, und irgendwann habe ich vielleicht auch gar keine Lust mehr, ja, also Tätigkeiten auszuführen, deren Zielauftrag für mich nicht klar ist, wo mir die notwendigen Informationen fehlen oder ich nicht die nötigen Skills habe, um diese Aufgaben überhaupt zu erledigen.
Ja, das kann, also ne, im Büro kann ich mir schon vorstellen, dass es dann durchaus den ein oder anderen Fehler gibt, der möglicherweise schon gravierend ist, aber viel, ja, vielleicht möglicherweise noch krasser stelle ich mir das dann vor, wenn man dann wirklich mit Maschinen zu tun hat.
In der Tat, ja, also auch hier gibt es die Hinweise darauf, dass wenn ich nicht weiß, wie ich beispielsweise eine Maschine bedienen soll, oder ich nicht die alle Prozesse kenne, ja, dann kann das eben auch zu Unfällen führen, ja, also unsachgemäße Bedienung aufgrund mangelnder Kenntnis, ja, das kann das Unfallgeschehen erhöhen.
Okay, das ist ja schon mal ganz wichtig für personalverantwortliche Führungskräfte, weil die müssen ja letzten Endes sicherstellen, dass die Beschäftigten in ihrem Bereich auch wirklich befähigt sind, ihre Aufgaben zu erledigen.
Genau so, ja. Du musst deine Leute schulen oder ihnen Qualifikationsmaßnahmen ermöglichen und dafür sorgen, dass die Prozesse nachvollziehbar, transparent sind und klare Zuständigkeiten festgelegt sind.
Ja.
Wer hat also die Verantwortung? Wer stellt sicher, dass immer alle Informationen vorliegen? Das ist im Übrigen auch logischerweise eine Frage der Effizienz.
Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, wir hatten vorhin davon gesprochen, also es gibt auf jeden Fall eine Überforderung durch zu viel Arbeitslast, durch zu viel Arbeit. Aber gibt es denn auch zu wenig Arbeit, zu wenig Arbeitslast?
Es gibt sowohl den Aspekt, dass auch eine Unterforderung sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirken kann, wie auch das Ausführen monotoner Tätigkeiten. Das meint immer wiederkehrende Tätigkeiten ohne große Abwechslung. Ja, zum Beispiel, wenn die immer gleichen Handgriffe gemacht werden müssen. Ja, das führt zu einer anregungsarmen und eintönigen Arbeitsgestaltung und wirkt sich umso stärker aus, je weniger Beschäftigte in solchen Tätigkeiten auch noch Kontakt zu ihren Kolleginnen und Kollegen haben. Ja, solche Tätigkeiten können dann schnell als langweilig empfunden werden und kann das kann man mal dem eigenen Gefühl folgen, in Lustlosigkeit enden. Ja, und wenn ich also dieses negative Gefühl nicht haben will und dadurch auch nicht krank werden will, dann bleibe ich eben vielleicht einer solchen Tätigkeit auch gerne fern. Ja? Menschen wollen eben Sinn erleben und Wertschätzung. Ja, deshalb sollten Arbeitsaufgaben interessant und abwechslungsreich gestaltet sein. Oder es muss ein Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben möglich sein. Also, um mal beim Beispiel zu bleiben, reine Überwachungstätigkeiten, an einer Maschine stehen und ein Display anschauen, um Prozesse zu kontrollieren, ja, sollten gemixt werden mit Tätigkeiten, in denen etwas vor- oder nachbereitet wird oder proaktiv gesteuert werden muss oder bedient werden muss.
Okay, alles klar. Das sind jetzt aus meiner Sicht so relativ allgemeine Sachen, die man praktisch für jede Tätigkeit berücksichtigen kann. Jetzt gibt's aber auch, sage ich mal, bestimmte Tätigkeiten, die bestimmte Anforderungen an die Beschäftigten haben. Ich denke zum Beispiel an den Einzelhandel mit täglich wiederkehrenden, schwierigen Kunden oder vielleicht in der Krankenpflege, in der Altenpflege mit todkranken Patienten. Das sind doch bestimmt nochmal ganz spezielle Anforderungen, oder?
Also die Arbeit am und mit Menschen, ja, kann je nach konkreter Aufgabe und konkretem Arbeitsumfeld auch zu unterschiedlichen psychischen Anforderungen führen. Ja, können Beschäftigte beispielsweise, die eine hohe Verantwortung für Personen haben und schwierige Entscheidungen in sehr kurzer Zeit und ohne Rücksprachemöglichkeiten treffen müssen, Stress erleben, ja, der sich bald auch körperlich bemerkbar machen kann und eben auch in einer Erschöpfung enden kann. Ja, das zum Beispiel Rettungspersonal in der Lebensrettung. Ja, und andere Beschäftigte, die sich beziehungsweise das eigene Unternehmen immer wieder unzufriedenen Kunden erklären müssen. Die können sich bald gestresst fühlen, sozusagen satt sein, ja. Erst recht, wenn sie gegen ihren eigenen Anspruch handeln und argumentieren müssen. Ja, wieder andere Beschäftigte können durch berufsbedingte Situationen, deren Ausgang sie nicht oder wenig beeinflussen können oder der sie unzufrieden macht, zum Beispiel Beschäftigte in der Versorgung und Betreuung von sterbenskranken Menschen, sich irgendwann erschöpft und emotional ausgelaugt fühlen. Ja, in all diesen genannten Fällen ist in der Regel eine einfache und einzige Maßnahme zur Lösung nicht ausreichend und auch nicht zielführend. Für die Gestaltung von Arbeit im Umgang mit oder am Menschen müssen viele Gestaltungsebenen mitgedacht werden. Einschließlich auch hier wieder, deshalb lässt sich das nicht so genau trennen, Maßnahmen, die individuell greifen müssen. Auf einer organisationalen Ebene wäre es hier vorstellbar, dass man beispielsweise den Teams, die sterbenskranke Menschen betreuen, Fachleute an die Seite stellt, die sie begleiten, ne? Im Sinne einer Supervision zum Beispiel. Es sind also so Psychologinnen und Psychologen, die dafür sorgen, dass Grenzerfahrungen auch verarbeitet werden. Das wäre jetzt ein Beispiel, ja. Außerdem kommt hier arbeitsorganisatorisch auch wieder in Frage, einen Wechsel der Tätigkeiten oder einen Wechsel in andere Tätigkeiten zu überlegen, wenn es notwendig wird, sofern sich natürlich das Personal und eben auch der Qualifikation entsprechend umsetzen lässt, ja.
Ja, also das waren jetzt schon eine ganze Reihe an Beispielen, wie wir also die Arbeitsumgebung, die konkrete Tätigkeit, die Arbeitsorganisation betrachten und vielleicht beeinflussen können. Aber ganz am Anfang der Folge hast du auch von dem sozialen Umfeld in der Arbeit gesprochen, die auch für die Psyche der Beschäftigten eine gewisse Relevanz hat, sich darauf auswirken kann, oder?
In jedem Fall. Das ist ganz wichtig, dass stimmt, ja, das betrifft also das Miteinander im Team einerseits und das Verhältnis zur Führungskraft auf der anderen Seite eben das berühmte Betriebsklima.
Das sollten wir uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer anschauen. Für heute, für diese Folge reicht die Zeit nicht mehr, das sprengt unseren Rahmen, aber dafür gibt's ja gleich die nächste Folge. Bist du bereit, Susanne?
Ja, Lukas, sehr gern. Lass uns das genauso machen.
Ja, dann schon mal vielen Dank für deine Einblicke dieses Mal. Und in der nächsten Folge geht's dann eben ganz konkret um die sozialen Beziehungen im Arbeitskontext.
Und das Betriebsklima.
Und das Betriebsklima. Danke. Danke, Susanne.
Tschüss. Danke, Lukas. Tschüss.
Und hier noch ein aktueller Veranstaltungstipp. Diese Woche findet der Deutsche Betriebsärztekongress in Aachen statt. Unter anderem mit Themen wie kulturelle Herausforderungen in internationalen Unternehmen oder Mental Health at Work. Chancen für Betriebsärztinnen und Ärzte.